Absalom, nicht doch, mein Sohn, lass uns nicht alle gehen, damit wir dich nicht beschweren. Und obgleich er ihn nötigte, wollte er doch nicht hingehen, sondern entließ ihn mit seinem Segen. Absalom sprach, sollte nicht mein Bruder Amnon mit uns gehen? Der König sprach zu ihm, warum soll er mit dir gehen? Da nötigte ihn Absalom, dass er Amnon und alle Söhne des Königs mit ihm gehen ließ, und Absalom machte ein Mahl, wie wenn der König ein Mahl gibt. Die Einladung, zunächst an den König David, aus der weiteren Geschichte muss man vermuten, da hat er gleich darauf spekuliert, dass David nicht mitgeht, er wollte nur den Amnon. Und die anderen, ich schicke kurz voraus, bei diesem Fest wird Amnon von Absalom oder lässt Absalom Amnon töten. Und so wie der Absalom in diesen Kapiteln auftritt, war das sein Plan. Wir werden Absalom kennenlernen als einen ganz willensstarken, zielsicheren Menschen, der sein Ziel brutal verfolgt. Ohne Rücksicht auf Verluste und alles unternimmt, dass er dorthin kommt. Er lädt den Amnon betont ein vor David und David schöpft keinen Verdacht oder vielleicht einen kleinen Verdacht. Warum soll er mit dir gehen? Aber David unternimmt nichts, um das zu unterbinden. Für seinen Hass hat Amnon ein Doppelmotiv. Einem Motiv sind wir schon begegnet, das war die Sache mit der Tamar. Das hat der Absalom sehr ernst genommen. Da hat einer seine Schwester auch geliebt. Das hat ihm wehgetan. Ich sage jetzt etwas aus meiner Familie, sagen Sie das bitte nicht weiter, das ist immer so eine Sache öffentlich. Meine Tochter Deborah wurde vor 2 Jahren von einem Hund gebissen, und zwar im Gesicht. Das war kein richtiger Biss, aber doch im Gesicht eben, musste es mit etwa 30 Stichen nähen. Und wir waren dann kurz darauf mit dem Auto unterwegs mit meinem Sohn. Und dann man sieht ja, wenn man mal Hunde sieht, sieht man ja ganz viele. Wenn man sich bewusst macht, dass es Hunde gibt, sieht man einen Hund ja in jeder Straßenecke heutzutage. Das gibt es fast mehr wie Kinder. Und da habe ich gemerkt, wie der Sohn, also der Bruder, eine Aversion hatte gegen Hunde. Weil seine Schwester gebissen worden war. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir ging es auch eine Zeit lang so. Ich hätte können jeden Hund erwürgen. Ja, natürlich. Nicht? Und so hat der Absalom seine Schwester geliebt und der Amnon hat sie vergewaltigt und hat sie sitzen lassen. Das ist verständlich. Das zweite Motiv, das aber natürlich miteinander sich verbindet, das wird dann später noch deutlich: Absalom wollte König werden. Aber Absalom war nur die Nummer 2. Und das Ziel, König zu werden, verfolgt er mit brutaler Konsequenz. Und diese beiden Hassmotive, die Vergewaltigung von der Tamar und die Tatsache, dass er nur der 2. ist, die verbinden sich miteinander bei Absalom. Die Verse 28 bis 33, Vers 27 macht es deutlich, Vers 27b, Absalom machte ein Mahl, wie wenn der König ein Mahl gibt. Ich sage dazu, wieder nicht im original hebräischen Text, sondern in der Septuaginta-Übersetzung, aber da sind ja die textkritischen Fragen sehr schwer zu lösen. Sinngemäß ist es richtig, diese Notiz deutet an, Absalom gebärdet sich schon wie ein König. Ob es nun im Text ursprünglich ist oder nicht, die ganze weitere Geschichte zeigt, Absalom will König werden. Und dann muss er den Amnon ausschalten. Denn der Amnon als Erstgeborener ist der prädestinierte Nachfolger. Ich erzähle Vers 28 bis 33. Beim Fest lässt Absalom den Amnon töten. Vor den anderen Geschwistern. Tamar ist gerecht und jetzt ist Absalom der Erste. 2 Fliegen mit einer Klappe. Vor David und die Seinen kommt zunächst das Gerücht, alle Söhne sind getötet, außer Amnon. Entschuldigung, außer Absalom. Und David fällt in Trauer und weint. Passiv. Wir kommen noch darauf, warum. Und dann wird die Nachricht überbracht, dass nur der Amnon getötet wurde. Vers 34 bis 39. Absalom aber floh, und als der Knecht auf der Warte seine Augen aufhob und ausschaute, siehe, da war viel Volk auf dem Wege nach Horonaim am Abhang. Da sprach Jonadab zum König, siehe, die Söhne des Königs kommen, wie dein Knecht gesagt hat, so ist ergangen. Und nachdem er das gesagt hatte, siehe, da kamen die Söhne des Königs und erhoben ihre Stimme und weinten. Der König und alle seine Großen weinten auch gar sehr. Absalom aber floh und ging zu Talmai, dem Sohn Ammihuds, dem König von Geschur. David aber trug Leid um seinen Sohn alle Tage. Als aber Absalom geflohen und nach Geschur gezogen war, blieb er dort 3 Jahre. Und der König David hörte auf, Absalom zu grollen, denn er hatte sich getröstet über Amnon, dass er tot war. Großes Weinen und Klagen, Absalom flieht nach Geschur. Talmai war Absaloms Schwiegervater, nicht Schwiegervater, Großvater, nach 2. Samuel 3, Vers 3. Absalom geht also in die Heimat seiner Mutter und hat dort Asyl. 3 Jahre lang. Dann hatte David die Sache überwunden. Die Trauer über Amnon überwunden. Und er wendet sich langsam innerlich Absalom zu, denn es ist jetzt sein Erstgeborener. Aber David tut nichts Aktives. Oder es wird nichts berichtet. Überhaupt nichts. Kein Gespräch, kein Versuch, nichts. Kapitel 14 werde ich nicht ausführlich besprechen, sondern jetzt kommt wieder so eine Sache, 2 Mini-Exkurse. Sie kennen meine Liebe zu Mini-Exkursen, um Dinge kurz anzureißen, in der Hoffnung, dass Sie daran weiterarbeiten, denn das sind Themen, die man sehr stark und ausführlich vertiefen könnte. Erstens, erstes Mini-Exkurslein, ich möchte etwas sagen zur Schwäche Davids. Es ist sehr gut denkbar, dass David im Umgang mit einzelnen Personen und in der Konsequenz gegenüber einzelnen Personen grundsätzlich Schwierigkeiten hatte. Und es ist sehr gut möglich, dass diese Schwäche durch 2. Samuel 11, seine Sünde, noch gesteigert wurde. David war nicht mehr der Alte, der Dinge in die Hand nahm, sondern er wirkt geradezu gelähmt, passiv. Er tut nichts. Vielleicht kann er nicht, das wäre Gericht. Dass er nicht mehr kann. Vielleicht kennen Sie das, persönliche Konflikte in Familien, in Gemeinden, zwischen Mitarbeitern, die nicht gelöst werden, die schwelen, Jahre, Jahrzehnte. Oft sind sie nicht lösbar. Sie ziehen sich hin und lähmen Familien und Gemeinden. Es ist ein Segen, in solchen Situationen Menschen zu haben, die helfen können. die die Gabe haben, Konflikte sinnvoll anzupacken und zu lösen. Es ist tragisch, wenn man in solchen Situationen Menschen hat, die meinen, es zu können und es nicht können. Die schütten nämlich Öl ins Feuer. Es ist eine sehr hohe Kunst, Konflikte zu lösen zwischen Menschen. Und es bedarf sehr viel Weisheit, welche Konflikte überhaupt lösbar sind und welche man lieber nicht anpackt, weil es nur noch schlimmer wird. Es gibt Konflikte, die muss man tatsächlich aussitzen. So hart es ist. Uns im Bengelhaus ist es sehr wichtig, dass wir Hilfestellung geben künftigen Gemeindeleitern, wie man Konflikte eventuell lösen kann. Das hatten wir in der vorletzten Woche in einem Kompaktseminar unter anderem als Thema Konfliktmanagement. Man kann Hilfestellungen dazu bieten. Man kann es lernen, wenn man will. Ein Stück weit lernen. Ich halte es für sehr wichtig, für Menschen, die mit Menschen zu tun haben, dass sie auf diesem Feld etwas lernen. Wir sollten aber auch gegebenenfalls einsehen, wenn wir merken, dass wir da keine Gabe haben. Es gibt Menschen, die sind für andere Menschen nicht sensibel genug. Ich denke, David war nicht mehr sensibel genug, der hat nicht mehr richtig gemerkt, was zwischen den Söhnen lief. Und er war in den zwischenmenschlichen Beziehungen auch nicht konsequent genug. Er ließ den Joab gewähren, da wird schon das erste Mal deutlich. Er ist dem Joab nicht in den Weg getreten und gesagt, Joab, das geht nicht, das geht nicht. Er lässt den Amnon gewähren. Er lässt den Absalom gewähren und er tut von sich aus nichts. Er hätte ja mal hochfahren können nach Geschur und sagen, Jonathan, wir müssen miteinander reden. Vielleicht fällt es Königen schwer zu reden, mit Konflikten umzugehen, mit Beziehungskonflikten umzugehen, hat sehr viel mit der Kunst des rechten Redens zu tun. Wie packt man das an? Was sagt man? Wie sagt man es? Aber wie gesagt, ich bin realistisch genug, um festzuhalten, nicht alle Konflikte sind lösbar. Zweites Exkurslein. Thema Selbstannahme. Es ist notwendig, dass wir Frieden schließen mit unserer eigenen Biografie. Es ist gestern schon einmal angeklungen. Es ist notwendig, dass wir Frieden schließen mit unserer eigenen Biografie, und zwar mit unseren Veranlagungen und mit unserer Geschichte. Das beides ist zu unterscheiden. Ich sage noch einmal, das heißt nicht, dass wir alles gut heißen, aber dass wir es annehmen und in unsere Persönlichkeit integrieren. Wenn wir Teile unseres Lebens, unserer Veranlagung, unserer Geschichte nicht integrieren, sind wir im Grunde gespaltene Menschen. Ich sage bewusst nicht schizophren, denn das ist eine Krankheit. Wenn diese Versöhnung mit uns selber nicht gelingt, werden wir unzufrieden und immer unzufriedener. Und unzufriedene Menschen sind deshalb schlimm, weil sie eine Last werden für ihre Umgebung. Nicht, wenn der Unzufriedene nur für sich unzufrieden wäre, das wäre ja dann das eigene Problem. Da kann man dann sagen, selber schuld. Aber unzufriedene Menschen werden je länger, je mehr eine Last für ihre Umgebung. Wenn ich recht sehe, ich rede fachfremd, ich habe nicht Psychologie studiert. Deshalb sehen Sie mir's nach, wenn ich es jetzt etwas so hemdsärmelig mache. Wenn ich recht sehe, ist diese Annahme der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Biografie, die Hauptaufgabe im Alter von 20 bis 40. In dieser Phase muss sie bewusst geschehen, was natürlich vorher schon anfangen muss. Das ist klar. Und solche Altersbeschreibungen darf man nie stur nehmen. Es kann ja auch im Einzelfall mal bis 50 gehen. Was ich meine, es ist die Aufgabe der mittleren Lebensphase. Wenn Sie es da nicht leisten, ist es zu spät. Früher können Sie es nicht umfassend leisten, weil Sie ein Geschichtsbewusstsein für Ihr eigenes Leben brauchen, bevor Sie das leisten können. Und der Mensch hat erst ein Geschichtsbewusstsein, wenn er eine Geschichte hat. Deshalb ist die Hauptaufgabe in diesem Alter, wo gleichzeitig die Hauptentscheidungen der Lebensgestaltung fallen und geschehen. Wie gesagt, plus minus ein paar Jahre, aber angesichts der Ewigkeit streiten wir hier nicht über 10 Jahre. Versöhnung mit meiner Veranlagung. Ungeheuer vieles in meinem Leben ist vorgegeben. Meine Kopfform, meine etwas ausgeprägte Bauchmuskulatur, das Geschlecht, das Aussehen, Gaben, wie er räuspert, wie er spuckt, das hat er nicht nur abgeguckt, das hat er auch zum Teil vererbt bekommen. Sehr vieles in unserem Leben ist vorgegeben. Da kann ich gar nichts machen, da kann ich gar nicht raus, ich kann mich auf den Kopf stellen und alles versuchen, es geht nicht. Ich kann meinen Haarausfall nur mit einer Perücke bekämpfen, nicht anders. Ja gut, ich könnte es hinten etwas wachsen lassen und dann nach vorne legen, aber wie würde das aussehen? Dann noch gelb färben, dass es auffällt. Nein. Also, Veranlagung ist ungeheuer viel vorgegeben und dazu muss ich früher und später Ja sagen. Annehmen. Zu meinem Aussehen, zu meinen Gaben, zu meinen Eltern, zu der sozialen Schicht, aus der ich komme, Ja sagen. Zu dem Geld, das mir zur Verfügung gestellt wurde als Kind und Jugendlicher. Zu der Ausbildung, die ich bekommen habe. Warum haben mich meine Eltern jahrelang zum Klavierunterricht verdonnert? Obwohl ich überhaupt nicht einen Ton vom anderen unterscheiden kann. Ich wäre doch viel lieber in den Sportverein. Das sind Vorentscheidungen über unserem Leben. Es ist natürlich ein großer Gewinn für den Menschen, wenn er mit der Zeit nicht nur ein Ja dazu sagt, sondern auch erkennt, dass da vieles sinnvoll war. Und dann ein Ja zur eigenen Geschichte, zu dem, was da geschieht, zu dem, was mich geprägt hat, auch zu einschneidenden Erlebnissen. Nur wer ein Ja zu sich selber findet, zu seinen Stärken und zu seinen Schwächen, auch zu dem, was ihm schwerfällt, anzunehmen, es können ganz vielfältige Dinge sein, wird in der Lage sein, sich in den Grenzen, in denen es möglich ist, dann auch noch zu verändern und zu entwickeln. An Dingen, die man nicht annimmt, kann man nicht arbeiten. Die bleiben irgendwo außen vor. Konkreter Absalom. Er war nicht der Erstgeborene und das hat er nicht angenommen. Er war der Zweite. Er wollte aber der Erste sein. Er wollte König werden. Er hat es selber für sich nicht angenommen und er hat es auch nicht in Gottes Hand gelegt. Und das löst dann den Konflikt aus. nicht angenommen und auch nicht Gott überlassen. Viele Konflikte zwischen Menschen sind nicht zugegebene Machtkonflikte. Viele Konflikte in den Gemeinden sind keine theologischen und geistlichen Konflikte, sondern nicht zugegebene Machtkonflikte. Und wir haben dann in der Gemeinde die große Gabe, das alles zu vergeistlichen und zu vertheologisieren. Und dann sind die Konflikte gar nicht lösbar, weil sie nicht zugegeben werden als Machtkonflikte. Viele Konflikte gibt es deshalb, weil niemand der Zweite sein will, sondern alle die Ersten. Das ist ja in den letzten Jahren ein Thema, das Verhältnis von den Pfarrern zu den Diakonen. Das sind Machtprobleme. Pfarrer und Gemeinschaftspfleger. Ich habe jetzt immer die männliche Form gewählt, dann sind hier weniger betroffen. Aber das ist doch kein Geheimnis. Pfarrer und Pfarrer auf Doppelpfarrstellen. Es gibt ganz wenige Doppelpfarrstellen im Land, die funktionieren. Es überall Machtkonflikte gibt. Und dann muss ich sagen, ich muss wissen, worauf ich mich einlasse. In der gegenwärtig verfassten Kirche ist ein Pfarrer automatisch mit Sitz und Stimme im Kirchengemeinderat und auf einer Einzelpfarrstelle ist er einer der Gemeindeleiter, einer der ersten beiden Vorsitzenden. Und es ist halt so. Und wer das werden will, der soll Theologie studieren und Pfarrer werden. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann sollte ich das lernen anzunehmen und nicht mit Verbitterung darauf reagieren. Das ist die falsche Lösung, der falsche Lösungsmechanismus. Solche Dinge muss man verarbeiten und ein Ja dazu finden. Selbstannahme, Versöhnung mit der eigenen Biografie. Lassen Sie mich an dieser Stelle eine kurze Anmerkung aktueller Art machen. Ich weiß nicht, wie Wolfgang Schäuble mit den Enttäuschungen seines Lebens fertig wird. Zunächst schwer verwundet, eigentlich der Thronfolger Kohls, von Kohl verhindert durch eine weitere letzte Kandidatur zum Kanzler, die dann nicht gelungen ist. Damit war auch eine Ablösung in der Mitte der Periode nicht mehr möglich. Dann die Sache mit der Spendenaffäre, selber schuld oder hineingerutscht oder wie auch immer, das habe ich nicht zu entscheiden. Und jetzt dieser höchst peinliche Vorgang um die Präsidentenkandidatur, wo sich manche Politiker doch überdick mit Ruhm bekleckert haben, wie man hier mit Personen umgeht. So etwas muss verarbeitet werden. Denn das ist ein dreifacher Karriereknick oder ein vierfacher. Wenn das so in der Öffentlichkeit geschieht, dann muss es verarbeitet und bewältigt werden. Wie er es macht, weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht. Aber das alles gibt es auf kleinen Ebenen in unseren Familien und Gemeinden ständig. An den Großen wird es deutlich, wir müssen es auch im Kleinen klären. Kapitel 14, nur ein paar Anmerkungen. Ich lese Vers 1. Joab aber, der Sohn der Zeruja, merkte, dass des Königs Herz an Absalom hing. Er wendet sich dem Absalom wieder zu. Er hat lang dazu gebraucht, aber es ist der Erstgeborene. Und man hat den Eindruck, dass die Liebe bei David immer ein bisschen einseitig verteilt war. Und dass ihn dies auch gehemmt hat, notwendige Konsequenzen zu ziehen. Joab schaltet eine weise Frau ein, die nun auch eine Geschichte erzählt, wir kennen das schon von Nathan, durch die David bewegt werden soll, dass er doch den Absalom begnadigt. Das geschieht auch, der Absalom darf zurückkehren. Und dann lese ich einen Vers, Vers 24. Aber der König sprach, lasst ihn, Absalom, wieder in sein Haus gehen, doch mein Angesicht soll er nicht sehen. Er begnadigt ihn, aber er sieht ihn nicht. Wenn ich es kritisch sagen darf, das ist keine positive Konfliktbewältigung. Dadurch gärt es weiter im Untergrund. Absalom stört es ungeheuer, dass er seinen Vater nicht sehen darf und durch eine List, beziehungsweise möchte den Joab einschalten, der Joab reagiert nicht, der reagiert jetzt auch nur ganz passiv, dann lässt er seine Männer ein Gerstenfeld von dem Joab anzünden. Also die hatten da schon interessante Methoden. Und als dann der Acker brannte, da kam dann der Joab doch zu dem Absalom und sagt, was ist los? Und dann sagt Absalom, warum bin ich hierher gekommen? Mein Vater empfängt mich nicht, was soll das? Jetzt sitze ich in Jerusalem und sehe meinen Vater doch nicht. Und es kommt dann eine Begegnung, so endet Kapitel 14. Da heißt es, und Joab ging hinein zum König und sagte es ihm an, und er rief Absalom, dass er hinein zum König kam, und er fiel nieder vor dem König auf sein Antlitz zur Erde, und der König küsste Absalom. Nach Jahren. Und jetzt das Interessante, Absalom erzwingt diese Begegnung. David bleibt passiv. Auch wenn in diesen Ausführungen der David bei mir jetzt etwas negativ wegkommt, das ist auch meine Überzeugung, dass er hier zu passiv ist, gelähmt. Ich sage immer dazu, vielleicht kann er nicht mehr anders. Vielleicht hat er seine Vollmacht verloren, nicht? Vielleicht wäre es auch nicht besser gewesen, wenn er etwas getan hätte, weil er sich dann vielleicht verbal und anders benommen hätte wie der bekannte Elefant im Porzellanladen, nicht? Es gibt ja Menschen, die können es nicht. Können nicht Beziehungen heilen. Wenn Sie da Mühe haben, wenn Sie merken, das ist eine Schwäche, wenn Sie Angst haben vor Konfliktgesprächen, dann müssen Sie es entweder andere machen lassen oder Sie müssen es üben in der Zeit, in der Sie noch lernfähig sind. Entschuldigen Sie, unsere Fähigkeiten, Verhaltensmuster auszuprägen, werden mit zunehmendem Alter schwächer. Das ist eben so. Dann muss man das anpacken, solange man noch die Fähigkeit hat, hier Verhaltensmuster auszuprägen, lernen, auf Menschen zuzugehen, lernen, Konflikte nicht auszuweichen, lernen, sie anzusprechen. Ich möchte noch einmal dazu sagen, mit der Bitte um die Weisheit, wo es möglich ist und wo nicht. Bilden Sie sich nie ein, dass Sie jeden Konflikt lösen können. Das geht nicht. Wir beginnen noch Kapitel 15 bis 19, ganz klar. Da ist vor allem Kapitel 15 ausführlich darzustellen. Manches andere dann automatisch kürzer. Absalom und David. Der Putsch Absaloms gegen seinen Vater David. Ich lese Vers 1 bis 6. Und es begab sich danach, dass Absalom sich einen Wagen anschaffte und Rosse und 50 Mann, die seine Leibwache waren. Auch machte sich Absalom des Morgens auf und trat an den Weg bei dem Tor. Und wenn jemand einen Rechtshandel hatte und deshalb zum König vor Gericht gehen wollte, rief ihn Absalom zu sich und sprach, aus welcher Stadt bist du? Wenn der dann sprach, dein Knecht ist aus dem und dem Stamm Israel, so sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber du hast keinen beim König, der dich hört. Und Absalom sprach, o, wer setzt mich zum Richter im Lande, dass jedermann zu mir käme, der eine Sache und Gerichtshandel hat, damit ich ihn zum Recht hülfe. Und wenn jemand ihm nahte und vor ihm niederfallen wollte, so streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Auf diese Weise tat Absalom mit ganz Israel, wenn sie vor Gericht kamen zum König. So stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Absalom bereitet einen Putsch vor. Er umgibt sich mit königlichem Prunk. Ein Wagen, Rosse, eine Leibwache, 50 Mann, das ist ja nicht schlecht, so 50 Bodyguards, nicht? Das macht ja Eindruck, nicht? Das macht mir immer tiefen Eindruck, die Persönlichkeiten, die umringt sind von Bodyguards, das sieht man denen immer schon an. Diese jungen, kräftigen Männer mit dunklem Anzug. Das heißt jetzt, es ist möglich, dass bei bestem Wille weder David noch Joabs noch sonst einer diesen Konflikt hätte überhaupt lösen können, weil eine Seite sich der Konfliktlösung verweigert hat. Wenn sich eine Seite verweigert, können sie überhaupt nichts machen. Zum Frieden braucht es immer zwei, wie zur Liebe. Vermutlich hätte Absalom das einfach, er hatte sein Ziel und das verfolgt er konsequent und nützt alles aus. Und dann ist im Grunde der David oder jeder, der versucht hätte, das zu managen, kommt an seine Grenze. Vers 2 bis 6, wie stellt das an? Absalom schaltet sich ein in der Beratung der Bürger. Jetzt kommen wir an einen Brauch, wie es damals üblich war, noch von der Richterzeit her. Bei etwa schwierigen Rechtsfällen geht man zum König. Er ist der oberste Richter. Da war eigentlich der König auch gefordert, nicht? Die Menschen kamen da sicher mit allem möglichen Zeugs daher. Wir finden das immer wieder in der frühen Königszeit, nicht? David regierte mit Recht und Gerechtigkeit, 1. Könige 3, die zwei Frauen mit dem toten und dem lebenden Kind, die zu Salomo kommen. Salomo wird 1. Könige 3 eingeführt als ein weiser Richter. Und ganz Israel hatte Ehrfurcht vor ihm, weil er ein weises und gerechtes Urteil gesprochen hatte. Und auf diese Weise macht er sich bei den Menschen beliebt. Er schafft sich Freunde. Er gibt sich auch ein bisschen als Kumpel aus, nicht so als der große König, der unnahbar ist, sondern der steht vor dem Tor, nicht? Der schwätzt mit den Leuten. Der ist leutselig. Leutselige Menschen sind im Volk interessanterweise immer beliebt. Absalom, ein Machtmensch, der sein Ziel mit großer Beharrlichkeit verfolgt. Warum kann er nicht warten? Sitzt ihm Salomo schon im Nacken? Wurde da schon was gemunkelt? Von Nathan erzogen? Jedidja? Vom Herrn geliebt? Hat er eine Furcht, ich könnte wieder zu kurz kommen? Absalom, der ewige Zweite, kann mitschwingen, aber es ist einfach einer, der ran will, nicht? Der steht vor Berlin und sagt, ich will rein. Ganz laut und ganz deutlich. David tut nichts. Ich habe den Eindruck, David verliert auch die Spannkraft zum Regierungsgeschäft. Ist ja auch eine Frage, wann soll man in Ruhestand gehen? Und sicherlich auch ein Zug, den wir bedenken müssen, die gelähmte Passivität Davids ist auch deshalb, weil er in der weiteren Geschichte Gottes Gericht sieht. Das hat ihm Nathan angekündigt. Er trägt es mit einer gewissen Ruhe, die vielleicht zu groß war. Vers 7 bis 12, es kommt zum Putsch. Nach 4 Jahren sprach Absalom zum König, ich will hingehen und mein Gelübde in Hebron erfüllen, das ich dem Herrn gelobt habe. Denn dein Knecht hat ein Gelübde getan, als ich in Geschur in Aram wohnte und gesprochen, wenn mich der Herr nach Jerusalem zurückbringt, so will ich dem Herrn einen Gottesdienst halten. Der König sprach zu ihm, geh hin mit Frieden. Und er machte sich auf und ging nach Hebron. Absalom aber hatte heimlich Boten ausgesandt in alle Stämme Israels und sagen lassen, wenn ihr den Schall der Posaune hört, so ruft, Absalom ist König geworden. Es gingen aber mit Absalom 200 Mann von Jerusalem, die geladen waren, und sie gingen ohne Argwohn und wussten nichts von der Sache. Als aber Absalom die Opfer darbrachte, sandte er auch zu Ahithophel, dem Gileoniter Davids Ratgeber, und ließ ihn holen aus seiner Stadt Gilo. Und die Verschwörung wurde stark und es sammelte sich immer mehr Volk um Absalom. Unter Vorspiegelung falscher Tatsache läutet Absalom den Putsch ein. Er macht einen Gottesdienst in Hebron. Belügt natürlich seinen Vater und die anderen. David ahnt er etwas oder ist er arglos? Auch die Männer aus Jerusalem, da heißt es ohne Argwohn, gingen arglos mit. Es gibt Menschen, die hören das Gras wachsen und es gibt Menschen, die sind, darf ich es mal so sagen, naiv. Es gibt allerdings auch Menschen, die hören das Gras wachsen, wo es nicht wächst. Aber es gibt Menschen, die haben ein eigenartiges, seltsames Gefühl für Dinge, die sich entwickeln und sie haben recht. Und sie haben oft recht. Und es gibt Menschen, die sind naiv. War David ein wenig naiv in dieser Phase? Oder war er passiv, weil er es Gott überlässt? Ich frage, es sind Erzählungen, die das nicht sagen. Das ist interessant an Erzählungen. Er geht nach Hebron, nicht Hebron. Der erste Regierungssitz Davids. Der macht den David nach. In den 4 Jahren hat er Beziehungen ausgebaut, hat sich Freunde gesammelt, nimmt aus Jerusalem noch Begleitung mit, die er erst dort gewinnen möchte. Und er holt sich den Ahithophel ins Boot, einen Ratgeber Davids. Nach 2. Samuel 23, Vers 34, sehr wahrscheinlich Bathsebas Großvater. Der Ratgeber Davids, den holt er, vermutlich war dieser Ahithophel Bathsebas Großvater seit dieser Bathseba-Geschichte ein Feind Davids, der es dem David vermutlich nicht verziehen hat. Es wird nachher nochmal an einer Stelle deutlich, dass er hier diese Sache mit der Bathseba auf diese Weise gemacht hat. Kapitel 15, 13 bis 37, David verlässt Jerusalem. Also das ganze 15. Kapitel vollends. Wenn ich die Uhr recht überblicke, schaffen wir das noch. 13 bis 37, zunächst bis Vers 16, da kam einer, der sagte es David an und sprach, jedermanns Herz in Israel hat sich Absalom zugewandt. David aber sprach zu allen seinen Großen, die bei ihm in Jerusalem waren, auf, lasst uns fliehen, denn hier wird kein Entrinnen sein vor Absalom. Eilt, dass wir gehen, damit er uns nicht einholt und uns ergreift und Unheil über uns bringt und die Stadt schlägt mit der Schärfe des Schwerts. Da sprachen die Großen des Königs zu ihm, ganz wie unser Herr und König will, siehe, wir sind deine Knechte. Und der König zog hinaus und sein ganzes Haus mit ihm nach. Der König aber ließ 10 Nebenfrauen zurück, um das Haus zu bewahren. Diese 10 Frauen waren sicherlich Manns genug, um den Palast gegen Absalom zu bewahren. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. David flieht. Keine Diskussion, dass er sich in Jerusalem stellt. Das wäre ja möglich gewesen, es kommt auch nachher zum Kampf. Er stellt sich Absalom nicht in Jerusalem. Es ist eine interessante Frage, warum wird er hier nicht aktiv, nachher wird er militärisch aktiv. Wir werden es merken, in der Schlacht gegen Absalom erwacht der alte David. Da ist auch Krieg. David war General. Er leistet keinen Widerstand, nicht in Jerusalem. Ich kann es mir zunächst nicht anders erklären, 2 Dinge. Er möchte nicht die Schlacht in Jerusalem. Er möchte nicht Jerusalem als Schlachtzentrum. Nicht Vater gegen Sohn, Israel gegen Israel. Sondern er verlagert die Schlacht an die Peripherie des Reiches in den Wald, nach Ephraim. Damit sind natürlich auch keine Bürger in Mitleidenschaft gezogen. Damit wird auch Jerusalem nicht zerstört. Und das Zweite, er sieht, das wird nicht gesagt, aber ich bin davon überzeugt, er sieht hier wirklich auch eine Strafe Gottes über ihn. Nicht Kapitel 11 und 12 zieht sich jetzt, das hat eine ganz breite Nachwirkung in Davids Leben. Und er wartet auch die Führung Gottes ab in dieser Geschichte. Vers 13 bis 23, wer begleitet ihn? Seine Großen, ein Teil seines Kabinetts, wohl der größere Teil seines Kabinetts. Die Kreter und Bläter begleitet ihn, also die Elite-Soldaten. Außerdem Gatiter. Vermutlich auch eine militärische Spezialabteilung, das wird dann nachher aus der Schlacht deutlich, die David treu geblieben war durch seine Kontakte mit Gad. Es war eine Philistergruppe. Da muss man sich vorstellen, da gibt es Konstellationen. Komische Ökumene hier, nicht? Israel und Philister. Kreter und Pleter und Philister, nicht? Und alle gehen mit David. Und das ist dann auch interessant, so persönliche Zeichnungen der Anführer, der Gatiter, der Itai. Da sagt David zu ihm, willst du nicht zurückbleiben? Nicht? Du gehörst doch eigentlich gar nicht, was hast du mit dem hier zu tun? Und dann sagt der Gatiter, ich gehöre zu dir, der Itai, wo immer mein Herr der König ist, es gerade zum Tod oder zum Leben, da wird dein Knecht sein. Da gibt es nicht, dass der Sohn putscht gegen den Vater und der Absalom, der wäre bereit gewesen, ihn zu töten. Davon bin ich überzeugt, so wie der sich bisher darstellt. Er putscht gegen den Vater und ein Philister, ein Gatiter, der bleibt ihm treu. Also ganz seltsame Geschichten gibt es bei den Menschen. Und er verlässt jetzt mit diesem ganzen Tross Jerusalem nach Osten über das Kidrontal und dann runter an die Jordanfurt bei Jericho, so muss man sich den Weg vorstellen. Vers 24 bis 26, auch die Priester sind dabei und die bringen die Bundeslade mit. Also Jerusalem kann man nicht mitnehmen, aber wenigstens Bundeslade. Als Zeichen des Bundes mit Gott. Und David sagt, Vers 25, bringe die Lade Gottes in die Stadt zurück. Werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen, dass ich sie und ihre Städte wiedersehe. Spricht er aber, ich habe kein Wohlgefallen an dir, siehe, hier bin ich. Er macht's mit mir, wie es ihm gefällt. David übergibt sein Leben in die Hand Gottes, unabhängig von der Bundeslade. Wir sind abhängig von Gott, nicht von äußeren Symbolen und Zeichen. Wiewohl der Glaube nicht ohne äußere Symbole und Zeichen ist, aber sie stehen nie an Gottes statt, sondern weisen immerhin auf Gott. Und hier wird noch einmal deutlich, diese Offenheit jetzt für Gottes Handeln, ist er mir gnädig, ist's recht, finde ich kein Wohlgefallen vor ihm, ich bin in seiner Hand, ich habe keinen Anspruch mehr. Keinen Anspruch mehr. Das weiß David. Vers 27 bis 29, die Priester werden zurückgeschickt, nicht nur mit der Lade, sondern auch als Spione. So, jetzt kommen wir zu den echten Militärgeschichten, nicht? Seltsamerweise, jetzt wird David wieder aktiv. Der hat ein altes Kämpferherz. Mir unvergesslich bei meiner ersten Israelreise, da standen wir auf der Ebene, an der Ebene Megiddo oben, Jezreel-Ebene bei Megiddo. Und da waren noch einige erfahrene Soldaten dabei aus dem Zweiten Weltkrieg. Und als die diese Ebene sahen, nicht, ich unterstelle ja jetzt keinem etwas, die haben ganz glasige Augen gekriegt. Nicht strategisch, das ist die Ebene für eine Panzerschlacht. Die hat ihre Vergangenheit wieder eingeholt. David wird jetzt strategisch wieder aktiv, wo es darum geht. Verliert er seine Passivität? Er schickt die Priester zurück und sagt, nehmt eure beiden Söhne mit und hört, was geschieht, und es teilt er mir mit. Jetzt wird ein Spionage, ein Abhörsystem installiert, dass David mit seiner Truppe auf dem Laufenden ist. Das kommt jetzt immer wieder. Das wird spannend gemacht, wer da alles hineingeflochten ist. Das wird schön erzählt. Aber es ist nicht nur der Ausbau der Spionage, in Vers 30 noch ein kleiner Zug in dieser Geschichte. David aber ging den Ölberg hinan und weinte, und sein Haupt war verhüllt und er ging barfuß. Zeichen der Klage und der Buße. David versteht es nicht nur politisch, was hier geschieht. Ich glaube, das ist inzwischen ganz deutlich geworden. Vers 31, enttäuscht ist er von seinem, jetzt muss ich rechnen, was ist das dann, der neue Schwiegeropa, der Ahitophel, das ist der Großvater von der Bathseba, dann ist er Schwiegeropa, nicht? Oder? Gibt's das, Schwiegeropa? Und wenn es nicht gibt, dann haben wir ihn gerade erfunden. Und jetzt merken wir eine menschliche Enttäuschung. Er war sein Ratgeber gewesen. Ahitophel im Bund mit Absalom sei, sprach er, Herr, mache den Ratschlag Ahitophels zu Torheit. Ja, wir merken hier, die menschlichen Beziehungen spielen eine große Rolle. So ist das Leben. Vers 32 folgende kommt ein weiterer ins Spiel. Nämlich Huschai, offensichtlich auch ein Berater. Er möchte sich David anschließen und David sagt, nein, geh zu Absalom. Und horch da ein bisschen, was die ausmachen. Und werde gegebenenfalls ein Ratgeber zu meinen Gunsten. Und wenn du entsprechende Informationen bekommst, dann gib diese Informationen an die Priester weiter. Jetzt haben wir den Ahithophel, den ehemaligen Berater Davids, der inzwischen sein Feind geworden ist und übergelaufen ist zu Absalom. Und wir haben den Huschai, da lesen wir Vers 17, der Freund Davids in der Stadt. Und Absalom zog in Jerusalem ein. Und jetzt natürlich, wir kennen die Geschichten, aber es ist manchmal schade, dass wir sie kennen, weil das ist ja so dermaßen spannend, nicht? Das kann ja mit jedem Roman mithalten, nicht? Der Absalom und der Berater und die Priester und ihre Söhne und das Spionagenetz und der fliehende David und wie wird das alles werden? Also jetzt tun Sie einfach so, wie wenn Sie diese Geschichte noch nie gehört hätten und dann wird es richtig spannend. Übrigens gibt es da schon ein Singspiel drüber von eigentlich noch nicht. Ah. Da könnten wir doch was machen. Ja. Also ungeheuer spannende Geschichten, wenn man sich hineindenkt. Wenn man sich hineindenkt, dann ist es so dermaßen lebendig. Und wenn man jetzt denkt, man ist jetzt mittendrin und man weiß nicht, wie es ausgeht. Ungeheuer spannend. Aber mit dieser Spannung entlasse ich Sie in die Mittagspause. Ich hoffe, dass die Mittagspause im guten Sinne spannend ist. Nicht überlassen mit solchen schlimmen Dingen wie hier, sondern ganz positiv, dass Sie erquickt werden an Leib und Seele. Und jetzt kommen die Abkündigungen. Ich wünsche einen schönen Nachmittag und Abend. Und wir sehen uns morgen noch einmal.